Ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen die folgende Geschichte kennen. Trotzdem möchte ich sie nochmals ganz kurz erzählen, um sie in Erinnerung zu rufen. Da ging ein Mann einmal morgens am Strand entlang und da sah er einen kleinen Jungen, der Seesterne suchte und sie zurück ins Meer schmiss. Der Mann fragte den Jungen: Warum tust du das? Weil die Seesterne sonst sterben, wenn sie nachher in der Sonne liegen, antwortete der Junge. Aber der Strand ist doch viele hundert Kilometer lang und da liegen tausende von Seesternen, sagte der Mann. Welchen Unterschied macht das, wenn du ein paar wenige von den vielen zurück ins Meer wirfst? Der Junge sah auf den Seestern in seiner Hand und antwortete: Für diesen einen macht es einen Unterschied zwischen Leben und Tod, und warf dabei den Seestern zurück ins Meer. Gott ist wie der Junge. Er sieht jeden einzelnen Seestern, der da liegt. Er sieht jeden einzelnen Menschen, der auf der Welt ist und nicht bei ihm. Gleichzeitig sieht aber auch Gott den ganzen Strand. Er sieht jeden einzelnen Menschen und die Menschen als Gesamtes. Und eigentlich hätten alle den Tod verdient. So wie die Seesterne an Land nicht leben können, so können auch wir nicht ohne Gott leben. Wir sind so gesagt eigentlich nicht überlebensfähig. Also bemüht sich Gott, so viele wie möglich, wie nur irgendwie möglich, zu retten und ihnen bzw. uns das Leben zu geben. Denn er möchte eigentlich alle Menschen bei sich haben und jedem das Leben geben können. So dreht sich auch die Frage eines Schriftgelehrten um das Leben. Er stellt Jesus eine Frage nach dem ewigen Leben. Der Text steht im Lukasevangelium im 10. Kapitel ab dem Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Jesus Christus erkennt gleich die Falle in der Frage. Aber er sieht auch noch etwas anderes darin. Denn der Gelehrte stellt eine sehr gute Frage. Er fragt: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Er fragt also nicht danach, wie er es erlangen kann oder wie er es erwerben kann. Ihm ist klar, er kann das Leben, das ewige Leben, sich nicht irgendwie verdienen, erwirtschaften. Das geht nicht. Das fragt er auch nicht, beziehungsweise es ist in der Frage nicht enthalten. Also fragt er, wie er das denn erben kann. Das setzt voraus, dass man ein Erbe ist. Also, dass man von Gott als erbberechtigt angesehen wird und auch so behandelt wird. Oder anders gesagt, dass man ein Kind Gottes ist. Auch ist sehr gut, dass der Gelehrte fragt: Was muss ich tun? Er fragt in der Ich-Form und bezieht es nicht auf andere oder allgemein, sondern ganz konkret auf sich selber. Und so sollten auch wir fragen, in der Ich-Form und unter dem Aspekt des Kindes. So sollten unsere Fragen und unsere Bitten aussehen, die an Gott gerichtet sind. Wo nun aber in der Frage des Gelehrten das Problem drin steckt, ist im Tun. Er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Damals, zur Zeit von Jesus Christus oder auch bei den Juden, war die Lehre über die Gesetze Gottes und über Gott so, dass die Menschen etwas tun mussten. Sie mussten die Gesetze erfüllen. Also nimmt auch Christus den Frager ernst. Er weist ihn nicht ab und sagt, also was stellst du dir da vor, sondern er geht auf ihn ein. Gleichzeitig weist er den Gelehrten auf die Schrift, also auf das Wort Gottes. Er zeigt dem Mann auf, diese Frage, die kannst du selber beantworten. Christus macht da also keine neue Lehre oder irgendwie etwas Neues. Er erklärt nur das Wort Gottes. Er nimmt, so könnte man sagen, den Vorhang vom Wort Gottes weg. Und so fragt Jesus, was liest du da? Was verstehst du oder wie verstehst du es? Er bezieht also den Gelehrten mit ein. Und er soll nicht nur einfach Buchstaben von sich geben. Und so antwortet dann auch der Gelehrte das, was er verstanden hat, mit der Kernlehre. Es ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Gebote von Gott. Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, mit allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit Gemüt ist hier nicht nur einfach das Gefühl gemeint, sondern auch der Verstand, die Vernunft, die Gesinnung, der Wille, das Verlangen und Streben. Das ist alles in diesem einen Wort Gemüt darin enthalten. Wir sollen also Gott gesamthaft lieben, mit unserem ganzen Sein und Wesen. Wir sollen Gott lieb haben, mit unserem ganzen, kompletten Herzen. Und dann sollen wir auch unseren Nächsten lieben, wie uns selber. Jeder Mensch liebt sich selber, liebt sich auch, denn jeder schaut auch darauf, dass es einem gut geht, dass man etwas zu essen hat, etwas zu trinken, dass man leben kann. Dass die Bedürfnisse gedeckt sind. Und so sollen wir auch schauen, was der andere braucht. Ihn also genauso lieb haben, wie einem selber. Der Gelehrte hat mit der Aussage drei Sachen festgehalten, wo Jesus Christus es bekräftigt, bestärkt und sogar fordert. Erstens, die Liebe Gottes zu uns und unsere zu ihm, die steht immer an erster Stelle. Nur wenn das Herz Gottes für uns schlägt, können wir andere Menschen wirklich richtig lieben. Und so äußert sich die Liebe Gottes zu uns in der Liebe zum anderen. Dabei aber soll Gott immer noch an erster Stelle stehen und es auch bleiben. Und ganz umfassend geliebt werden. So halt eben auch, wie er uns liebt. Und dabei dürfen wir auch wissen, er liebt uns noch viel mehr, als dass wir je erfassen können. Zweitens, die Zusammenfassung der Gebote in diese zwei Kernaussagen hebt die anderen Gebote nicht auf. Sie sind immer noch da und gültig. Weder Christus, Paulus noch der Gelehrte wollen die Gebote aufheben und sie abschaffen. Nur werden sie kurz und prägnant zusammengefasst und dann aufgezeigt, Jesus Christus hat all die Gebote, auch diese zwei Kerngebote, erfüllt. Drittens, das ewige Leben wird zum Lebensziel. Es wird zum Ziel, das echte Leben, das ewige Leben zu erreichen und zu bekommen. Darauf zielt unser ganzes Streben ab. Aber können wir es erreichen? Das fragt ja auch der Gelehrte. Wir wissen, von uns aus, aus unseren Kräften und unseren Möglichkeiten können wir es nicht erlangen. Nur in und mit Christus können wir das ewige Leben bekommen. Denn Christus hat das Doppelgebot der Liebe erfüllt. Er liebte bis zuletzt Gott, seinen Vater, mit ganzem Herzen. Und er hatte uns Menschen als seine Nächsten so lieb, dass er sogar sein eigenes Leben für uns gegeben hat. So hat Christus uns seine Barmherzigkeit erwiesen und uns errettet. Und gleichzeitig zeigt er auch auf die Sichtweise Gottes, die neue Sicht. Und die können wir dann auch durch ihn, durch Jesus Christus erkennen. Der Gelehrte erkannte diese Sicht Gottes, diese neue Sichtweise noch nicht. Und so weicht er der Antwort oder der Aufforderung von Christus aus. Er sagt laut den Versen 29 bis 37, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samaritaner aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Der Gelehrte hat also nach einer Entschuldigung gesucht, nach einer Rechtfertigung, weil er weiß, er kann es nicht erfüllen. Und so sucht er einen Ausweg und fragt, wer ist mein Nächster? Jesus antwortet ihm mit dem Gleichnis. Ein Mann wird überfallen und braucht Hilfe und somit auch Nächstenliebe. Dummerweise nimmt Jesus in der Geschichte ausgerechnet 2 fromme Juden, um zu zeigen, was man nicht tun soll. Aber damit nicht genug. Der, welcher hilft, ist ein Samaritaner. Also einer aus einer Volksgruppe oder einem Volk, der von den Juden gehasst wird. Sie stammen zwar auch vom Volk Israel ab, aber sie haben andere Ansichten. Zum Beispiel, wo der Berg ist, wo Abraham Jakob opfern sollte. Rainer? Irgendwie funktioniert es jetzt gerade nicht. Gut, danke dir. Die Samaritaner sagen, es ist der Berg Gerizim. Der ist hier oben in dem Kreis. Und die Juden hingegen sagen, nein, es ist in Jerusalem, der Mount Moria, da, wo der Tempelberg steht, also der Tempelberg. Da gehen die Meinungen auseinander. Die beiden Volksgruppen sind eigentlich beides Israeliten, aber zur Zeit von Salomo, da wurden sie ja in zwei Königreiche geteilt, ins Südreich und ins Nordreich. Und da hat sich dann diese ganze Differenz entwickelt. Heute leben, das ist jetzt ein Foto vom Berg Gerizim, und heute leben auf diesem Berg, da in dieser kleinen Siedlung, da leben die 50% aller weltweit noch existierenden Samaritaner. Also es sind nicht mehr viele. Aber die Samaritaner haben viele gleiche Praktiken wie die Juden. Zum Beispiel feiern sie auch das Passafest und schlachten dann auch das Passalamm und machen alles so das Gleiche. Beim Gespräch von Christus und dem Schriftgelehrten dreht es sich nun gar nicht mehr um die Frage, wer ist mein Nächster? Denn wer das war für den Gelehrten eigentlich ganz klar. Es sind nahe Verwandte, engste Freunde oder Nachbarn. Das war so damals die gängige Meinung in der Gesellschaft. Das sind die Nächsten. Also ein sehr enger Kreis. Der Verwundete und der Samaritaner waren also nicht irgendwie verwandt, verschwägert oder sonst was. Sie waren sich also überhaupt nicht nahe. Sie waren sogar eher Feinde. Und genau die beiden braucht Jesus, um die Sicht Gottes aufzuzeigen. Aufzuzeigen an einem Beispiel, nämlich was die Liebe Gottes in der Nächstenliebe bedeutet. Oder wie es aussieht beim Aspekt der Barmherzigkeit. Sehen, hinsehen, erkennen und helfen. Das ist Barmherzigkeit, was Jesus Christus bei seinen Nachfolgern sucht. Bei uns auch sucht. Es ist das, wovon er gesagt hat, was ihr einem meiner Kleinsten getan hat, das habt ihr mir getan. Barmherzigkeit kennt also keine Grenzen aus der Sicht von Gott. Von uns Menschen her gesehen, da gibt es natürlich irgendwo mal eine Grenze, wo man sagt, also da geht's nicht. Wo die Grenzen sind, ist dann immer noch unterschiedlich, aber von Gott auf her ist es nicht so. Und genau deswegen zeigt Christus mit dieser Geschichte auf, vom Samaritaner, dass selbst der Samaritaner nicht auf diese Grenzen geschaut hat, sondern er hat barmherzig gehandelt. Er hat Nächstenliebe zu einem Juden bewiesen und es vorgelebt. Barmherzigkeit und Nächstenliebe sind also grenzenlos. Sie ist es, wenn es um Menschen geht. Aber sie ist dann auch ganz konkret. Es ist klar, was getan wird. Es ist nicht irgendwie etwas Diffuses oder irgendein Versprechen oder irgendetwas Komisches, sondern es ist ganz klar. Und die Hilfe wird auch nicht umständlich gefordert, sondern die Sache liegt auf dem Tisch. Es ist klar, wie bei der Geschichte, der Verwundete lag da. Jeder ist hingelaufen, hat gesehen, der braucht Hilfe. Not ist da. Und so ist eben auch die Not ganz offensichtlich klar. Und dann stellt man fest, also eigentlich kann ich da helfen. Ich bin da gefragt, weil ich die nötige Hilfe bringen kann, leisten kann. Und dann gibt es keine Ausnahmen. Denn der Gelehrte hat ja genau nach so einer Ausnahme gefragt. Aber Jesus hat ihm gezeigt, es gibt keine. Es gibt keine Grenze, wer dein Nächster ist. Denn es ist jeder dein Nächster, wenn er deine konkrete Hilfe braucht. Eine Hilfe, die man auch leisten kann. Denn der Gelehrte hat ja auch eben nach dem Ausweg gefragt, mit der Frage, wer ist mein Nächster? Christus hingegen stellt die Frage anders zurück. Er fragt, wer war der Nächste? Wer war der Nächste zu dem Opfer, welches so dringend die Hilfe nötig hatte? Christus dreht also die Frage um und fragt Also, wer soll Nächster sein? Nicht wer ist mein Nächster, sondern wer soll Nächster sein? Wer soll lieben und Barmherzigkeit sein? Da müsste der Schriftgelehrte sagen oder indirekt antworten. Also, eigentlich ich. Und auch wir müssen zugeben, ja, wir sind gefragt. Es betrifft uns. Jeder von uns. Ich sollte Nächster sein zu dem in Not geratenen. Da ist jeder von uns gefragt. Sie, ich, wir eben alle. Dem in Not geratenen sollen wir zum Nächsten werden. Dies ganz konkret, ohne Ausnahme. Und das ist eine ganz spannende Herausforderung, die Christus uns darstellt. Denn die Nächstenliebe oder die Barmherzigkeit sind ganz tolle oder besondere Eigenschaften von Gott oder von Christus. Denn er ist barmherzig zu armen Menschen, zu notgeratenen Menschen, zu leidenden Menschen und auch zu verlorenen Menschen. Für uns ist er auf die Welt gekommen. Und so wendet er sich uns zu und all diesen Menschen mit einem ganz liebevollen Herzen. Denn die Barmherzigkeit Gottes wünscht dem jedem Menschen komplettes Heil an Körper, Geist und Seele. Das ist das, was Gott sich für uns wünscht, dass wir wieder komplett sind und ganz. Und so sagt Christus nun, seid barmherzig, wie Gott, euer Vater im Himmel, barmherzig ist. Das heißt, richtet euren Blick auf die Sichtweise Gottes. Versucht, diese Sichtweise zu erkennen und zu verstehen. Lasst euch auf Gott ein und schmeißt alles, was das hindern könnte, über Bord. Werft es weg. Und dann lasst euer Herz von der Sichtweise Gottes beeinflussen. Lasst euch auf die Sichtweise Gottes ein und versucht zu fühlen, was er spürt und wie es ist. Und dann werdet ganz konkret. Setzt es um und handelt, so wie eben auch der Samaritaner gehandelt hat. Er hat die Not gesehen und seine Augen nicht verschlossen. So ist es wichtig, dass auch wir hinsehen, dass wir uns nicht vor der Not verschließen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass der Notleidende um Hilfe bittet, wenn er es kann. In der Geschichte, wenn einer so halb tot liegt, da wird es schwerlich möglich sein. Aber zumindest sollte die Not nicht noch versteckt werden. Denn darin sind sehr viele Menschen sehr gut, die Not, die sie haben, zu verstecken, nicht nach außen zu tragen. Man darf das ja vielleicht auch gar nicht. Man schämt sich vielleicht auch dafür. Und so ist es zum Beispiel ein kleines Beispiel, dass viele auf die Frage antworten, wie geht es dir, dass sie dann sagen, gut, auch wenn es gar nicht so ist. Dabei wäre das eine gute Möglichkeit, dem anderen wirklich zu sagen, nee, also, heute geht es mir jetzt nicht gut, da oder dort habe ich ein Problem, da leide ich Not. Denn wenn die Not versteckt wird, dann kann der andere gar nicht helfen. Dann kann er es nicht sehen und nicht erkennen und nicht Nächster werden. Wenn wir aber die Not sehen, dann sollen wir dem Notleidenden auf ihn einlassen und versuchen mitzugehen, mitzufühlen. Eben zuzulassen, dass die Sichtweise Gottes auf uns wirkt und wir sie erkennen. Denn die treibt einen dann selber zum Handeln. Es geht dann meistens gar nicht mehr anders, als dass man helfen muss. Dass, wenn man so mitspürt, mitfühlt, dann hat man eine Beziehung zum anderen und dann handelt man. Sofern man es eben kann. Und so sind wir also immer und immer wieder bei allen Bereichen gefordert, uns auf Gott und seine Sichtweise einzulassen. seine Sichtweise zu erkennen und dann zu handeln. Handeln für den Nächsten. Wo können wir zum Nächsten werden? Wo können wir Not sehen oder wissen vielleicht sogar schon davon? Wo wollen Sie in dem nächsten Tag versuchen hinzuschauen? Hinzuschauen und bereit sein, ein Nächster zu werden? Wir nehmen uns dafür einfach zum Kurzüberlegen ein wenig Zeit. Ich bete. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns Nächster geworden bist, dass du unsere Not gesehen hast und für uns dein Leben gegeben hast und wir so durch dich Rettung und Hilfe erfahren konnten. Durch dich sind wir gerettet und dafür können wir dir nie genug Danke sagen und dich loben. Bitte wirke du, dass auch noch ganz viele Menschen deine Hilfe erfahren können und dürfen, dass sie deine angebotene Hilfe dann auch annehmen. Und so bitten wir dich für Schotten, die Stadtteile und die ganze Umgebung, all die Menschen, die dich noch nicht kennen, bitte wirk du in ihnen, an ihnen und in ihrem Umfeld, dass sie dich kennenlernen können, dass sie deine Hilfe sehen können, erkennen können und sie auch annehmen. Aber nicht nur für Schotten wollen wir beten, sondern auch für ganz Deutschland, Europa und alle Welt. Für jeden Menschen. Bitte wirke du unter den Nichtchristen und verwende du uns, indem du uns zum richtigen Ort, am richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte in den Mund legst, dass wir von dir so zeugen können. Bitte sei du auch bei der all den Kranken, Schwachen und Hilfsbedürftigen aus unserem Umfeld. Hilf du ihnen und hilf uns, dass wir die Not erkennen können. Und wenn wir von konkreter Not erfahren, dass wir da auch beistehen können. Bitte sei du auch bei unseren interkulturellen Mitarbeitern Achim und Haki Appel. Hilf ihnen, dass ihr Umzug gut gelingt, dass sie dort bald sein können und wirken können, dass sie dort einen guten Start haben. Und lass sie dort den richtigen Menschen begegnen, damit sie von dir zeugen können und sie Nächste werden können an vielen Menschen.